Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Total beglubbt. Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei Gäste eingeladen. Max wird ja mittlerweile hier zum Stammgast in der Saison 2017-18. Hallo Max.
Servus.
Und zum anderen haben wir wieder jemanden dabei, der schon mal zu Gast war, aber jetzt längere Zeit nicht. Das ist Christian. Hallo Christian.
Hi.
Ja, ich habe das Spiel gegen Union Berlin ja verpasst, weil ich aktuell bei der Blindenfußball-Europameisterschaft in Berlin bin. Und deswegen bin ich ganz und gar auf Max und Christian angewiesen, kenne lediglich die kurze Zusammenfassung von YouTube und den Kicker-Spielbericht. Aber zumindest das Ergebnis, das kenne ich schon mal. 2:2 ging es aus und darüber werden wir natürlich sprechen. Und viel wichtiger als das Ergebnis erscheint fast die Verletzung von Sebastian Kerk. Und auch darüber werden wir sprechen müssen. Außerdem gab es ja die DFB-Pokalauslosung, die soll heute noch kurz Thema sein. Und dann steht ja schon das nächste Spiel bevor am kommenden Samstag. Da ist nämlich Erzgebirge Aue Gastgeber für den 1. FC Nürnberg. All das heute also in unserer Sendung. Aber wir wollen beginnen mit der Partie gegen Union Berlin. Und es gab drei Umstellungen, Max, in der Startelf. Petrak rückte in die erste Elf für Löwen, außerdem dann Teuchert. Wir hatten letzte Woche erst darüber gesprochen, jetzt in der Startelf. Und außerdem darf Srelak mal sein Glück versuchen und gucken, ob er das ein bisschen besser machen kann als Ishak. Waren das Wechsel, die du nachvollziehen konntest?
Teils, teils. Also diese Petrak-Nummer für Löwen, das war ja auch schon der Wechsel in Duisburg, den es dann gab nach der Verletzung. Ich habe da noch ein bisschen gerätselt, weil verschiedene Seiten vom Anpfiff eben Teuchert und Srelak getauscht hatten, wie das ja glaube ich auch im ersten Saisonspiel schon der Fall war, also dass Srelak dann über außen kommen sollte und Teuchert in der Spitze war. Hat dann glaube ich auch Sky in der Startaufstellung so drin gehabt. Tatsächlich sah es aber dann so aus, dass Srelak quasi die einzige Spitze vorne gemimt hat und Teuchert über außen kam. Fand ich eine gute Entscheidung, habe ich mir auch wirklich gerne angeguckt und war erwartungsfroh, weil ich mir auch gedacht habe, jetzt haben wir den Gislason und den Sally eigentlich schon ziemlich weit ausprobiert auf der rechten Seite, jetzt kann das auch mal jemand anders probieren und zeigen, dass das besser kann. Und ich habe ja letzte Woche eigentlich den Ishak noch für seine Arbeit auch ohne den Ball gelobt, deswegen war für mich das Srelak-Wechsel etwas überraschend, aber da halt bisher auch noch nichts Zählbares rausgesprungen ist, durchaus auch nachvollziehbar.
Okay, ja, jetzt ich habe, das war, glaube ich, auf der Außenposition im Mittelfeld war es, glaube ich, mal notwendig, auch was Neues auszuprobieren, wie es Max gesagt hat. Sally und Gislason hat ja auch gefehlt, haben jetzt nicht so überzeugt, dass sie da gesetzt werden auf der Position. Vorne drin ist vielleicht auch so ein bisschen der Schwachpunkt bei uns, gerade wenn man jetzt Union gesehen hat, wenn dann Polter vorne drin ist, das ist glaube ich nochmal ein anderes Level als das, was wir eben mit Ishak und mit Srelak haben. Srelak hat sich bemüht in dem Spiel und hat viel versucht, aber man hat gemerkt, er ist dann noch nicht richtig eingebunden und konnte sich individuell vorne auch kaum durchsetzen. Also eigentlich ganz ähnlich wie Ishak. Bemüht und kann einen schweren Vorwurf machen, aber das ist so eine Position, wo ich noch so ein bisschen das Gefühl habe, da fehlt's bei uns noch für ein Top-Team in der zweiten Liga. Und dass Petrak den Innenverteidiger macht, das war ja zu erwarten. Ich hätte mir allerdings doch erhofft, dass er das besser macht.
Ja, wir werden darüber sprechen, wie die Leistung von André Petrak zu bewerten war. Sonderlich gut war sie ja offensichtlich nicht, wenn man sich die Kicker-Bewertung anguckt. Srelak vielleicht auch mal für Ishak in die Startelf rotiert, um Ishak nicht früh so einem Stigma des Er-trifft-nicht-Stürmers auszusetzen, könnte ich mir vorstellen. Also, dass man da ihn einfach mal für ein Spiel auch so ein bisschen aus der Schusslinie nimmt, einfach auch mal guckt, wie gut funktioniert vielleicht Srelak mit den anderen. Und ja, so ging es dann jedenfalls in die Partie rein, Christian. Und die Anfangsphase des 1. FC Nürnberg, gerade die ersten 25 Minuten, die hat ja auch Michael Kölner gelobt, wollte ich sagen, und hat gemeint, das war im Stile eines Spitzenteams.
Ja, also das kann ich eigentlich nur bestätigen. Das war, also sag mal, das Spitzenteam ist dann am Ende, ist dann diese Sache, dass du dann auch ein Tor machen musst. Aber letztendlich der Auftritt, man hat gemerkt, Union hat da überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel bekommen. Man hat jede Lücke, alles, was sich da geöffnet hat, hat man versucht zu nutzen, da reinzustoßen. Leibold, Valentini, Möwald einfach mal aus der eigenen Hälfte fast Kerzengrad durch das Mittelfeld durchmarschiert, das ein oder andere Foul gezogen, extrem aggressiv im Gegenpressing, sehr weit vorne schon draufgegangen, sehr erfolgreich dabei auch, viele zweite Bälle und immer mit Vollspeed nach vorne und dann eben irgendwann dann kurz vorm 16er wurde es dann meistens unpräzise, so dass zwar viele so Strafraumsituationen und Schussmöglichkeiten irgendwie kamen, aber so richtig gefährlich wurde es dann eigentlich kaum. Also es waren dann alles mehr so Halbchancen, aber so wie es spielerisch, wie sie gestaffelt waren, wie sie dann auch wirklich jede Chance genutzt haben und Union eigentlich kaum an den Ball gelassen haben und kaum nach vorne gelassen haben, war das schon großartig anzuschauen auf jeden Fall.
Teilst du Christians Einschätzung, Max?
Genau, also ich kann mich da eigentlich Christian auch nur einfach anschließen, weil das Pressing, was da ausgeübt wurde, war spitze. Also Union hat es wirklich auch nur noch geschafft, über hohe Bälle irgendwie in unsere Hälfte zu kommen. Die Flanken waren super, die Flügel waren super. Gerade der linke Flügel, ich habe es auch auf Twitter gesagt, das war wirklich in der ersten Halbzeit war das Zucker, was die da gespielt haben, die beiden. Also Leibold und Kerk im Verbund. Wo es dann wirklich ein bisschen gehapert hat, waren so die letzten, so ab Strafraumhöhe eben mal noch einen präzisen Pass zu spielen. Also da hat die Präzision ein bisschen gefehlt, manchmal auch so ein überhasteter Abschluss. Aber das war wahrscheinlich dann auch so ein bisschen, was uns das Rückgrat gebrochen hat, dass eben diese Phase nicht genutzt wurde. Und ab der 30. Minute es dann ein bisschen in eine andere Richtung ging. Aber bis dahin, also wahrscheinlich die beste Halbzeit seit dem Stuttgart-Spiel in der vergangenen Saison, auch wenn der Gegner ein ganz anderer war vom Spielstil her, aber hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
Du hast es angesprochen, es gab dann so den Hallo-Wach-Effekt bei Union Berlin. Polter, der ja schon von euch angesprochen wurde, hat Petrak da so ein bisschen nackig gemacht und dann allerdings den Ball nicht richtig getroffen. Und ab dem Moment, Christian, da war Union dann richtig im Spiel.
Also sie waren auf jeden Fall besser im Spiel, es war dann ausgeglichener, so richtig überlegen waren sie dann auch nicht. Der Club hat ein bisschen weniger investiert, hat einfach auch mal ein bisschen Raum gelassen, sodass er den Ball ein bisschen in den Reihen halten konnten. Und da sind sie dann eben mit weiten Bällen dann auch ein bisschen gefährlicher geworden. Also man hat schon gemerkt, die haben aus weniger Engagement und aus eigentlich ganz anders, als wir das gemacht haben, als der Club das gemacht hat, die Bälle vorne rein und dann sich individuell einmal gut durchgesetzt und dann waren sie oft relativ einfach dann auch vorm Tor und hatten dann eigentlich auch bis zur Pause die besseren Chancen als der FCN, der nach vorne eben da nicht so konsequent war. Also da hat man schon gemerkt, dass die ein bisschen erfahrener sind und dass die ein bisschen zielstrebiger auf den Torerfolg aus waren. Zum Glück haut dann der eine auch noch so ein bisschen über den Ball drüber. Sonst hätte das auch ein bisschen gefährlicher werden können. Aber man hatte jetzt nicht so den Eindruck, dass sie jetzt wirklich das Heft in die Hand nehmen und überlegen sind, sondern es war dann eben ausgeglichener. Es war dann ein bisschen spannender, sie haben mehr Raum gekriegt und kamen dann so ein bisschen besser ins Spiel und hatten dann, wie gesagt, auch die besseren Chancen, was es dann schon, wo man dann schon gemerkt hat, in welche Richtung das Spiel eben auch laufen kann.
Also würde ich auch zustimmen. Ich habe auch wieder so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass was auch im Pokalspiel gegen Duisburg schon uns ein bisschen unter Druck gesetzt hat, war so dieser, in dem Fall eben Polter, dieser große Mittelstürmer, der ein bisschen für Wirbel gesorgt hat und der nicht so ganz zu kontrollieren war, später ja auch noch getroffen dann in der zweiten Hälfte, aber das waren ja auch größtenteils dann hohe Bälle und auch individuelle Fehler oder Zustellungsfehler, wo es dann gefährlich wurde. Und das ist so ein Punkt, den ich ein bisschen kritisch gesehen habe, dass eben diese Mittelstürmer uns bisher noch ein bisschen Sorge bereiten können. hinten drin. Aber ansonsten, ich meine, richtig gefährlich, wie gesagt, wurde es ja da auch in der 25. Nee, wann war das? Ich glaube 25. Minute, als eben Polter auf Greilach passt, der einen relativ guten Winkel zum Tor hatte, aber dann irgendwie drüber haut und ja, so blieb es dann beim 0:0 zur Halbzeit.
Ja, 0:0 zur Halbzeit, guter Beginn, danach ja ein bisschen ausgeglichener. Habt ihr gerade die erste Halbzeit beschrieben und dann gab es den ja großen Schock kurz nach Wiederbeginn für den ersten FC Nürnberg, Hedlund, der da nach Skripskis ja feinem Pass dann zum 1:0 ohne Probleme einschiebt, Max.
Ja, eine Chance. Ich habe mir die jetzt noch ein paar Mal angeguckt und habe irgendwie versucht zu ermitteln, woran es lag. Und ich muss einfach sagen, dass der Pass super gut war von Skripski. Also klar kann man sagen, Valentini startet da vielleicht eine Millisekunde zu spät und verliert dann das Laufduell gegen Hedlund. Oder Skripski kriegt zu viel Raum, um diesen Pass zu schlagen. Aber das ist alles, ja, würde ich sagen, falsch angebrachte Kritik, weil ich einfach finde, dass dieser Pass genial war und ja, eben unsere ganze Abwehr da an der Stelle aushebelt. Und ja, das war dann ein bisschen ein Schock, gerade nach der starken ersten Halbzeit. Zum Glück konnten wir uns ja dann wieder berappeln in der Folgezeit.
Also ich würde auch sagen, da jetzt einen Fehler auszumachen bei dem Tor ist ein bisschen schwer. Man hat insgesamt das Gefühl gehabt, dass die Defensivspieler ein bisschen gepennt haben. Das fängt eben bei Kammerbauer an, der Skripski nimmt den Ball auch so merkwürdig an, dann geht Kammerbauer irgendwie so ein bisschen halbherzig hin, Behrens schaut auch ein bisschen zu, Valentini nimmt, wie es Max gesagt hat, eben den Lauf nicht so richtig auf. Man hat auch das Gefühl, die Abwehr pennt noch ein bisschen. Markreiter ist ganz eng auf Polter fixiert und steht auch ganz tief in der Abwehr, der vielleicht dann auch, wenn man ein bisschen rüberschieben würde, den Passweg vielleicht auch mehr zumachen könnte. Also da hat jeder so seinen Teil dazu beigetragen, weil man eben irgendwie wahrscheinlich einfach nicht damit gerechnet hat, dass die schon in der Minute nach der Pause eben einfach schon das Spielen anfangen. So blöd wie das klingt. Also, ob dann der Pass so gut ist, war halt dann wirklich, also es kam da viel zusammen und dann ging es eigentlich relativ einfach. Weiß nicht, ob man das, wie man das besser verteidigen kann, ob da kann man wirklich viel dran drehen. Ich glaube, wenn sie alle ein bisschen wacher gewesen wären, wäre es nicht so einfach gegangen.
Ja, ich glaube aber auch einfach, dass das ja ein Zeichen von Qualität ist, also von Union, dass eben ja die Lücke, die da war zu dem Zeitpunkt, eben auch eiskalt genutzt wurde und man dann auch wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde nach der ersten Halbzeit und eben auch gesehen hat, dass Union auf jeden Fall Ansprüche hat oder zumindest solche Chancen eben nutzen kann und ja für mich auch eben eine der Mannschaften ist, die einen Anspruch auf den Aufstieg dieses Jahr hat oder haben sollte. Und ja, dass wir das Ganze dann ganz gut kontern konnten, kam mir dann kurz darauf.
Ja, du sprichst es an, es gab dann wohl schon die ersten Chancen direkt 2 Minuten später durch Leibold, dann Valentini 51. Und dann ist es einmal mehr Sebastian Kerk gewesen mit der nächsten Vorlage und die verwandelt Teuchert in der 55. Minute wirklich sehenswert. Also der FCN keineswegs konstatiert irgendwie, nachdem man da so schnell in Rückstand geraten war, Christian, sondern direkt mit der passenden Antwort.
Ja, genau. Also die Phase danach war eigentlich nochmal beeindruckender als der Beginn. Man hat so richtig gemerkt, jetzt geben sie wieder Gas, jetzt die Union überhaupt keinen Zugriff bekommen. Das ist die Chancen, die du jetzt genannt hast. Das waren noch, ich habe mir noch ein paar mehr, jetzt auch keine Großchancen dann notiert, aber es war dann tatsächlich im Minutentakt, ist da irgendwie ein Ball aufs Tor geflogen und auch eben mit sehr viel Willen viele zweite Bälle gewonnen, immer weiter gemacht. Dann fällt das Tor so zwischen rein quasi und dann ging es nochmal 5 Minuten danach, ging es einfach weiter, dass Union überhaupt nicht aus der eigenen Hälfte rausgekommen ist. Also das waren 10 Minuten, das war Wahnsinn. Also da hatte Union dann überhaupt nichts mehr entgegenzusetzen, die Bälle irgendwie rausgeschlagen, aber meistens nicht mal über die Mittellinie gebracht. Also das war eine ziemlich beeindruckende Phase tatsächlich von der Mannschaft und das Tor war traumhaft rausgespielt. Also und halt alles sehr präzise. Also das, so schaue ich mir den Club gerne an.
Ja, also genau, wenn du es auch mit letztem Jahr vergleichst, so ein bisschen die linke Seite, also was wir da jetzt an Qualität hatten in den ersten Spielen, was ja jetzt durch die Verletzung von Kerk leider wahrscheinlich gemindert wird. Aber was die da abgefeiert haben und eben die Passkombination, das Tempo auch, also immer wenn Leibold nach vorne durchgelaufen ist, der bringt so ein Tempo mit und das macht so Spaß, einfach zuzuschauen, dass eben dann auch brauchbare Bälle kommen und nicht nur irgendwie eine Ecke rausgeholt wird oder ein Einwurf, sondern dass die es eben auch irgendwie hinkriegen, die Bälle irgendwie brauchbar für die Stürmer dann oder für die Spieler, die im Strafraum stehen, eben zur Verarbeitung irgendwie vorzubereiten. Und war super. Und für den Cedric Teuchert als alter Coburger freut mich das natürlich auch, dass der mal wieder eingenetzt hat. Und ja, vielleicht ist er jetzt auch eine Alternative für den rechten Flügel, wobei ich bei ihm auch sagen muss, dass er ja oftmals noch ein bisschen eigensinnig ist, oftmals eher den Abschluss sucht, als dass er dann flankt. Aber die Tore geben ihm recht und das ist cool. Also er braucht ja wirklich wenig Spielminuten, um Tore zu schießen. Und genau.
Der 1. FC Nürnberg schafft also den schnellen Ausgleich nach dem frühen Rückstand zu Beginn der zweiten Halbzeit. Wie es dann in den zweiten 45 Minuten noch weiterging, darüber unterhalten wir uns gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Nürnberg glich also schnell aus nach dem Rückstand zu Beginn der zweiten Halbzeit. Wir möchten uns nun über die verbleibenden 35 Minuten der zweiten Halbzeit zwischen dem 1. FC Nürnberg und Union Berlin unterhalten. Christian und Max sind immer noch zu Gast. Und dann dauert es ein bisschen, 11 Minuten später war dann auf einmal Polter da, obwohl der FCN diese Phase nach dem Tor, so habe ich das verstanden, zunächst schon erstmal noch weiter nach vorne gespielt hat, weiter so ein bisschen Rückenwind hatte, aber dann hat Union zurück ins Spiel gefunden. Polter sorgt für die erneute Führung, 66. Minute, Max.
Ja, ein bisschen unglückliche Szene nach einem Eckball. Ich glaube, von Trimmel kam der an den 5-Meter-Raum. Und da stand eben der Polter, der ja vielleicht auch ein paar Zentimeter größer ist als unsere Innenverteidiger. Und dann ging natürlich auch direkt die Diskussion los auf Twitter und auf Facebook, wer war denn jetzt schuld? Viele haben es dann auf Kirschbaum geschoben, die haben gesagt, ja, der muss raus im 5-Meter-Raum und muss ihn fangen. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke einfach, dass da die Zuordnung gar nicht gestimmt hat, weil es standen wirklich drei Spieler um den Polter rum und keiner hat sich bequemt oder in das Kopfballduell zu gehen. Und ich glaube eher, dass das einfach ein Zuordnungsproblem war, als dass der Torhüter da Schuld hat. Das sah natürlich am Ende ein bisschen unglücklich aus. Aber dann stand es plötzlich wieder 1-2 und ja, dann war eben guter Rat teuer.
Ja, da war ziemlich viel durcheinander im Strafraum. Ich habe mir das mal zigfach in der Wiederholung angeguckt, wie der Club die Ecken verteidigt. Da stehen dann irgendwie Behrens, Markreiter und Petrak am 5-Meter-Raum an der Linie, links und rechts noch die Außenverteidiger irgendwie so ein bisschen vor dem Pfosten und dann davor nochmal eine Viererreihe mit den meisten anderen Spielern. Und Union hat das sehr gut auseinandergenommen, dieses für mich ein bisschen undurchsichtige Verteidigungsverhalten, hat mit zwei Spielern die Großen in der Mitte, also gerade Markreiter und Petrak, weggezogen und Behrens stand irgendwie da, wo er eigentlich hätte gut den Ball wegköpfen können, hat es aber dann, der war irgendwie verwirrt, irgendjemand hatte sich wohl falsch verhalten oder sowas, der stand irgendwie nur mit ausgebreiteten Armen da und hat irgendwie nicht gewusst, was er tun soll. Also das war, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn man so Ecken verteidigt, da ist vielleicht so eine direkte Zuordnung auch besser, aber vielleicht hat das tatsächlich Union auch gut gemacht und da ist Polter einfach, der steht ja dann plötzlich total blank, hat Kammerbauer im Rücken, der das dann natürlich überhaupt nicht mehr verteidigen kann und dann kriegst du halt so ein blödes Tor.
Ja, Patrick Kammerbauer, ein Kopf kleiner als Sebastian Polter, ist da sicherlich die falsche Zuordnung. Es war dann dennoch so, dass der FCN erneut nicht aufgesteckt hat und sich wieder zurück in die Partie gekämpft hat. Aber vorher müssen wir eben über die unschöne Szene des Tages, unschöne Szene Nummer 1 des Tages sprechen, denn Sebastian Kerk hatte sich dann verletzt. Wie kam es dazu, Max?
ja, eigentlich ohne Fremdeinwirkung. Also es war, glaube ich, ein Laufduell mit Polter, glaube ich, sogar. Ja. Und ohne dass es zu einer Berührung kam, ist er dann eben ja auf den Boden gesunken und man hat schon gesehen, oh, da guckst du ja immer als Fußballfan, wenn keine Fremdeinwirkung dabei ist, dann ist es meistens irgendwas Ernsteres. Und wie sich dann später eben auch herausstellen sollte, Achillessehnenriss, super bitter, weil der hat, ja, war bisher, glaube ich, im Schnitt auf jeden Fall der beste Clubspieler in allen Saisonspielen und auch im DFB-Pokal. Ja, da bricht auf jeden Fall jemand Wichtiges weg in der aktuellen Formation. Und auch wenn ich diesmal sagen muss, dass Sully das eigentlich ganz ordentlich gemacht hat, also er hat deutlich weniger Fehlpässe gespielt als noch in Duisburg, aber natürlich super bitter und gerade zu so einem frühen Zeitpunkt, irgendwie es läuft halbwegs und dann verlierst du so einen zentralen Spieler, der auch wirklich aufblüht und im Vergleich zu seiner letzten Saison wirklich Leistungen abruft, die ja der eben schon mehr Scorer-Punkte gemacht hat als die gesamte letzte Saison, irgendwie in den ersten 2-3 Spielen. Ja, schade, einfach bitter. Aber kann man sich nicht aussuchen, ne?
Polter läuft hinterher bei dem Laufduell und du merkst schon, dass er hört wahrscheinlich die Achillessehne sogar reißen. Das wird ihm erzählt, dass dann das sich so wie ein Peitschenhieb anhört und er läuft so mit einem kleinen Abstand und dann siehst du, wie er auf einmal das Gesicht verzieht und die Hände hochnimmt und ganz sorgenvoll guckt. Also das war sicherlich für den auch nicht schön. Aber also wie wir das jetzt dann in Zukunft kompensieren, ich gebe da Max total recht. Also Kerk war tatsächlich so ein bisschen für mich auch das Symbol, warum das dann so gut lief, gerade in diesen Phasen, wenn das Engagement einfach so hoch war, dann war Kerk immer einer mit dabei, der sowohl bei den zweiten Bällen, beim Pressing und dann natürlich auch mit seiner Technik und mit dem, was er nach vorne gebracht hat, einfach so die Person war, an der man es am meisten gesehen hat, woran es vielleicht auch liegt, dass das gerade so gut läuft, dass das Engagement einfach so hoch war. Und das ist extrem bitter. Vor allem ist eben auch die Hoffnung, er ist ja ein verletzungsanfälliger Spieler, hatte ja auch in der letzten Saison schon Probleme mit der Achillessehne. Da nicht, dass dann da diese Unkenrufe, die wir vor allem letztes Jahr vor Beginn der Saison, als es hieß, okay, wir holen nicht so einen verletzungsanfälligen Spieler jetzt für eine hohe Ablöse von Freiburg, dass das sich da nicht bewahrheitet. Die Hoffnung, dass er wirklich einigermaßen sauber wieder zurückkommt und es vielleicht in der Saison dann gegen Ende dann doch noch wirklich helfen kann, das wäre schon gut auch für die Zukunft.
Das wäre es in der Tat. Er hatte ja jetzt in diesen ersten 4 Saisonspielen insgesamt 6 Assists geliefert und ist damit natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor für diesen Aufschwung gewesen. Aber wir wollen nochmal zurück ins Spiel gehen, denn es gab noch 2 Szenen, über die zu reden ist. Zum einen natürlich der Kopfball von Behrens. Der hatte kurz vorher, Christian, schon die große Chance, aber dann am Ende konnte er ja die zunächst verpasste Möglichkeit doch noch ausbügeln, köpfte dann zum 2:2 Ausgleich ein.
Ja, ich fand es eigentlich zu dem Zeitpunkt dann schon relativ überraschend, dass nach der Verletzung von Kerk, der Club hat zwar ein bisschen probiert und es hat das Spiel so ein bisschen wieder in die Hand genommen, aber man hatte irgendwie die ganze Zeit nicht mehr so richtig das Gefühl, dass es so richtig zwingend ist. Da waren so ein paar Flanken aus dem Halbfeld, vor allem von Leibold, wo eben auch dann Behrens einmal so frei aufgetaucht ist. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr das Gefühl, dass groß was passiert. Fand dann auch die Wechselspiele mit dann Mark Reiter vor und dann Everton noch rein für Teuchert, um dann vorne irgendwie die hohen Bälle zu bekommen. Da bin ich aber gar kein großer Freund, weil es in den meisten Fällen ja nicht funktioniert. In dem Fall hat es dann tatsächlich geklappt. Ein weiter Einwurf von Kammerbauer auf oder Richtung Everton, der überhaupt nicht an den Ball kommt, aber 3 Union-Spieler sich gemüßigt fühlten, ihn zu verteidigen und dann der Ball eben glücklich auf Sully wegspringt, der einfach eine saubere Flanke reinbringt und Behrens dann einfach das macht, was er halt offenbar sehr gern macht, nämlich auch mal ein Tor machen, vor allem Kopfballtor. Und dann, dann war die Freude groß letztendlich, da noch das Unentschieden geholt zu haben.
Ja, also, ja, kann ich unterstreichen. Ich habe hier auch ein bisschen die Bude zusammengeschrien nach dem 2:2, weil ich es auch tatsächlich nicht mehr gedacht habe, dass das noch klappt. Aber ja, da sagst du dann auch wieder, ja, taktischer Geniestreich an der Stelle, weil eben genau das passiert ist, was geplant ist, dadurch, dass du die Innenverteidiger vorstellst, dass die eben die Abwehrspieler winden. Und Everton hat dann, glaube ich, sogar bei diesem Einwurf 2 oder 3 gebunden und Sully stand dann frei. Also das war die Folge aus diesem ja, aus diesem Wechsel, dass der dann da vorne drin stand. Und Sully stand dann irgendwie so gut frei und hat so schnell geschalten, dass auch irgendwie noch eine ordentliche Flanke bei raus sprang. Und Behrens das dann natürlich ganz, ja, sehr viel besser als in der 79. Dann einköpft. Und super, also ich finde es toll, das ist einfach auch ein Zeichen der Moral, dass da das Unentschieden noch rausgeholt wurde. Und ich muss auch im Endeffekt sagen, alles andere wäre auch wirklich ein bisschen enttäuschend gewesen nach dem Spielverlauf. Also ich glaube, vor dem Spiel hätte ich das Unentschieden mit Kusshand genommen. Nach dem Spielverlauf hätte man eigentlich oder wäre eigentlich auch mehr drin gewesen. Weil wenn du mal zählst, die Chancen, die die Union hatte, das waren, wenn du sie abzählst, nicht so viele. Die waren halt wirklich sehr, sehr ja, effizient in ihrer Chancenauswertung.
Es gab da noch eine letzte Situation in der Partie und die geschah auch in der Nachspielzeit. Prömel hat sich da nicht unglücklich eigentlich, sondern rüde im Zweikampf mit Valentini versucht einzusetzen oder hat sich da eingesetzt, ist dann mit glattrot vom Platz geflogen. Max, da gibt's keine zwei Meinungen, oder?
Ja, war so eine Szene, die ich tatsächlich im ersten Moment gar nicht als so schlimm gesehen habe. Dann in der Wiederholung, wenn du es siehst und gerade auch aus dem Winkel, der da in der Zusammenfassung drin ist, gibt es keine zwei Meinungen. Ja, kann man glaube ich so stehen lassen. Ich weiß aber auch nicht, ob das ein Frustfall war oder was auch immer. Also es kam für mich irgendwie aus heiterem Himmel, weil wieso bringst du auch, wenn du erst eingewechselt bist, wieso bringst du so eine Aktion? Also weiß ich nicht, ob da Sicherungen durchgebrannt sind oder was auch immer. Komische Aktion auf jeden Fall.
Den Eindruck, dass da eine Sicherung durchgebrannt ist, die hatte ich auch gar nicht. Das war auch im ersten Moment, habe ich gedacht, der pfeift einen Freistoß gegen uns, weil Valentini eben nochmal da in der 90. Minute extremes Tempo und extremes Engagement in diese Aktion reinlegt. Dachte, dass er da so ein bisschen das Tempo und ein bisschen die Spannung nochmal rausnehmen wollte, der Schiedsrichter. Und hat der Sky auch ganz komisch geschnitten, du hast ja die rote Karte irgendwie gar nicht gesehen, siehst dann, okay, ist ja Freistoß für Nürnberg und wunderst dich und dann muss der Spieler vom Platz und Valentini regt sich riesig auf. Ich glaube, dass der eingewechselte Spieler einfach das noch gar nicht so richtig mitgekriegt hat, was der Club teilweise da für ein Tempo an den Tag legen wollte. Man hat auch vom Rangehen und sowas nicht, der wollte sicher irgendwie den Ball spielen, hat er ja auch gemacht. Und lässt dann den Fuß irgendwie stehen. Man hat das Gefühl gehabt, der ist überrascht, dass Valentini jetzt da noch quasi unter seinen Fuß kommt. Also dass man hat überhaupt auch von der ganzen Körpersprache nicht das Gefühl gehabt, dass er mega frustriert ist, dass er da jetzt irgendwie noch jemand wehtun will. Also insofern wahrscheinlich durch die Aktion eine gerechtfertigte rote Karte, weil er dann wirklich mit dem Fuß auf dem Oberschenkel steht. Aber also so wirklich erschließen tut sich mir das nicht, was da in dem Kopf von dem Spieler vorgegangen ist. Bösartigkeit kann ich ihm irgendwie schwer unterstellen. Dafür hat er zu nett geguckt.
Ja, am Ende ist es vielleicht genauso, wie du sagst, Christian. Er hat einfach die Situation völlig falsch eingeschätzt und dann steigt er ihm auf den Oberschenkel. Aber das ist dann manchmal eben auch rot, wenn man einfach zu spät in einer Situation ist. Wenn ihr das Spiel in seiner Gesamtheit nochmal einordnen müsstet, wie würdet ihr das sehen? Der Kicker schrieb am Ende, flottes, ansehnliches Spiel auf ansprechendem technischen und spielerischem Niveau. Das Remis geht in Ordnung, weil Nürnberg aus seiner Dominanz zu wenig machte.
Kann ich so doppelt unterstreichen. Also ohne was zu ergänzen. Es war dem Spitzenspiel, dem angekündigten Spitzenspiel war es würdig. Es hat Spaß gemacht zum Zuschauen. Konnte man in der letzten Saison auch nicht immer sagen. Und hätten wir in der ersten halben Stunde einmal eingenetzt, dann wäre es vielleicht anders gelaufen. Aber so, denke ich, sind alle Beteiligten zufrieden mit dem Unentschieden.
Ich fand auch, das war ein großartiges Spiel. Es war im Endeffekt auch das so ein bisschen, was ich erwartet habe und was ich mir eigentlich letztendlich auch wünsche. Jetzt mal Punkte und irgendwie Aufstieg hin und her. Aber dass man einfach in ein Spiel geht und da zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die zwar ein bisschen unterschiedlich ausgerichtet sind, aber letztendlich, und ich habe das, glaube ich, mehrfach im Vorfeld irgendwie gesagt, ich erwarte, dass das da bis zur 90., 95. Minute offen bleibt und dann können die Trainer da was machen, dann können die was beeinflussen und dann steht nicht im Vorfeld schon das Ergebnis fest und das hat sich einfach gezeigt. Der Club war in den Phasen, wo er Gas gegeben hat, deutlich überlegen. Also da hat Union nichts dagegen halten können, aber die möglicherweise dann auch aus ihrer Erfahrung raus und aus ihrer Sicherheit raus, dass man dann eben auch dann auch mal ein Tor macht, auch aus heiterem Himmel, ist halt eben eine andere Qualität. Wir hatten das vor 2 Jahren ein bisschen mit Burgstaller und Füllkrug vorne drin, dass du kein gutes Spiel machen musstest, um erfolgreich zu sein. Also, und dann letztendlich, klar, wenn du da clever bist und die Tore machst, dann ist das ein verdienter Ausgang. Ich bin schon sehr froh, dass das 2-2 noch gefallen ist, sonst das hätte der Sonntag keinen Spaß mehr gemacht und der Montag wahrscheinlich auch nicht.
So ist zwar die Tabellenführung weg, aber ja, das Spiel geht eben unentschieden aus. Union Berlin und der erste FC Nürnberg sind einmal mehr für viele Tore in einer Partie gut. 4 Stück dieses Mal an der Zahl. Und Nürnberg jetzt gemeinsam mit Fortuna Düsseldorf auf Platz 3. 7 Punkte aus den ersten 3 Saisonspielen dazu. Das Weiterkommen im DFB-Pokal. Ich denke, es ist nach wie vor ein gelungener Start. Und Christian und Max haben es gerade angesprochen. Es ist auf jeden Fall so gewesen, dass der erste FC Nürnberg sich gegen eine der Top-Mannschaften der zweiten Fußball-Bundesliga da gut und teuer verkauft hat und vor allen Dingen mithalten konnte. Wir sind gespannt, wie sich das Ganze fortsetzt. Wir werden natürlich nachher noch darüber sprechen, was wir gegen Erzgebirge Aue für ein Spiel erwarten. Aber werden als nächstes erstmal darüber sprechen müssen, was die Verletzung von Sebastian Kerk für Auswirkungen hat. Ich hatte es angesprochen, 6 Assists, also 6 Vorlagen in den ersten 4 Saisonspielen. Das ist eine Hausnummer. Er wird fehlen, das steht definitiv fest. Wie wir die ganze Geschichte ja personell jetzt versuchen würden zu retten, das hört ihr gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
The Sound of Football. Die Euro 2017 in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
Mit Sebastian Kerk hat sich im Spiel gegen Union Berlin der bis dato wohl auffälligste Nürnberger Offensivakteur, Entschuldigung, verletzt und ja, ist jetzt mit Achillessehnenriss mehrere Monate draußen. Dann weiß man auch nicht, wie schnell er natürlich wieder an die Form anknüpfen kann, die er bis dato hatte. Und deswegen möchte ich mich mit Christian und Max nun darüber unterhalten, wie der erste FC Nürnberg diesen Verlust auffangen kann, ob das mit einer Veränderung der Aufstellung mit dem vorhandenen Kader überhaupt möglich ist oder ob man womöglich doch nochmal gucken sollte, ob man irgendjemanden auf dem Transfermarkt oder über eine Leihe vielleicht ergattern kann. Christian, so einen Spieler wie Kerk hat Nürnberg einfach nicht nochmal im Kader, oder?
Nee, sehe ich jetzt auch nicht. Also ich meine, es gibt im Kader wenigstens gibt es den einen oder anderen, der die Position auch spielen kann. Da gibt es ja einen, der momentan nicht so viel im Training auftaucht. Der würde das sicherlich nicht so spielen wie Kerk, aber ich denke, dass Sabiri auf jeden Fall einer wäre, der auf der Position spielen könnte und dann eben auf andere Weise uns da zum Erfolg weiterhelfen könnte. Ansonsten die Art und Weise kriegen wir mit Sicherheit nicht hin. Also das Tempo, dass er da auf die Flanke rausgehen kann, auch ins 1 gegen 1 gehen kann. Und was man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, ist dieses Zusammenspiel mit seinem Kumpel Leibold, wie die sich teilweise die Bälle zuspielen. Ich glaube, die könnten auch die Augen dabei zumachen. Das ist sicherlich was uns deutlich schwächen wird in den nächsten Spielen.
Ja, ein Punkt, den ich vielleicht noch ergänzen würde an der Stelle, ist das Thema Standards. Also, der hat die alle geschossen und gerade gegen Duisburg auch ziemlich erfolgreich. Thema Freistöße, Ecken, da haben wir, glaube ich, aktuell auch niemanden, der die Qualität liefert. Und von daher fällt das Ganze schon schwer. Ich habe ja vorhin schon einige Takte dazu gesagt. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt schon mal in die Alternativen, die wir da so haben. Ich meine, du hast jetzt Sabiri genannt. Ein Salli kannst du natürlich auch auf links stellen, auch wenn er eher Rechtsfuß ist. Aber der hat das, glaube ich, in der letzten Rückrunde da mit Jagba auf der linken Seite eigentlich auch immer okay gemacht. Aber ja, klar, also diese Qualität und diesen Speed auch, den die beiden da auf dem linken Flügel hingelegt haben, den werden wir wahrscheinlich so schnell nicht mehr kriegen, so schade sich das anhört.
Ja, weil Kerk vor allem halt auch einer der wenigen Spieler ist, der dann wirklich auch die Grundlinie entlang geht und von da dann wirklich dann über die Flanken wirklich aufmacht. Sully zieht ja dann doch ganz gern schnell nach innen und das weiß man dann als Gegner natürlich auch und kann man sich viel besser darauf einstellen. Kerk ist da einfach ein bisschen variabler, glaube ich, dann letztendlich auch. Also das wird vor allem, weil wir auf den Außenpositionen, die zweite Außenposition, wo jetzt Teuchert gespielt hat, Sully, Gislason schon ausprobiert waren, schon ein bisschen so, sagen wir ein bisschen so der neuralgische Punkt in dieser Aufstellung bisher. Also wird ziemlich schwer.
Ich hatte auf Twitter was gelesen, das hatte Florian Zenger von Club Fans United ins Gespräch gebracht. Das fand ich einen sehr, sehr interessanten Überlegungsansatz. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen hattet, aber für die Zuhörer vielleicht auch. Da wurde mit einer regelrechten Rotation durch die ganze Mannschaft begonnen. Da rückte dann Everton in die Innenverteidigung, Löwen dafür ins defensive Mittelfeld, Kammerbauer auf die Rechtsverteidigerposition, Valentini auf die Linksverteidigerposition und Leibold dann eben die eine Position nach vorne auf die Position, die Sebastian Kerk bislang gespielt hat. Ist das eine Überlegung, Max, die du nachvollziehen kannst und die du gutheißen würdest? Ist das ein Szenario, das du dir vorstellen kannst?
Das ist, sag ich mal, von den reinen Spielerskills her auf jeden Fall ein denkbarer Ansatz. Ich meine, im Zweifel kannst du auch den Löwen da hinstellen. Der wird es da wahrscheinlich auch gut spielen. Ich glaube aber, also auch Kölner hat das, glaube ich, im Interview gesagt schon oder in einer Aussage gesagt, dass er das eigentlich nicht vorhat. Also, dass er auf jeden Fall Leibold und auch Valentini auf ihren Plätzen stehen lassen will. Und was ja auch so ein bisschen im Umlauf ist gerade, ist ja, dass man sich auf dem Transfermarkt da vielleicht nochmal verstärkt, bevor das Transferfenster schließt. Also wie gesagt, möglich wäre es, glaube ich, aber ich glaube auch in der aktuellen Verfassung, wo die Mannschaft so eigentlich doch einen relativ stabilen und ja mittlerweile auch schon eingespielten Eindruck macht, weiß ich nicht, ob das so schlau ist, dass da hinten oder eigentlich komplett durchzurotieren. Gerade weil mir eben auch Kammerbauer im defensiven Mittelfeld sehr, sehr gut gefällt und die Außenverteidigerposition wirklich seit langem mal wieder keine Baustellen mehr sind, bin ich eigentlich auch eher ein Fan davon, dass man da irgendwie einen personellen Ersatz für vorne sucht, also für den linken Flügel sucht.
Ich bin da ganz bei dir. Also diese Umstellung, dieses Spielchen, klar, das geht. Valentini hier ist immer, kann auch Linksverteidiger. Kammerbauer ist für mich im Zentrum defensiv ganz wichtig, weil das ist immer wieder überraschend, auch was der jetzt da in der 90. Minute irgendwie Zweikämpfe gegen drei Mann gewonnen hat, den Ball behauptet hat, dann am Ende noch einen Foul zieht. Die Außenverteidiger ein ganz elementarer Bestandteil davon sind, dass unser Offensivspiel irgendwie so funktioniert, wie es funktioniert, weil sie extrem hoch spielen, weil sie extrem nach vorne ziehen, die Bälle auch immer in den Lauf gespielt bekommen. Also da würde ich auch ungern was verändern. Was ja Kölner auch schon mal angedeutet hat, kurz Systemumstellung, er hat es auch vor dem Spiel mal gesagt, vielleicht spielen wir auch mal mit einer Dreierkette. Ich denke, da gibt es tatsächlich Möglichkeiten, weil es im Aufbau, das hat er auch gesagt, da wird ja eben mit einer Dreierkette aufgebaut, also dass man Leibold und Valentini mehr oder weniger so ein bisschen die Außenpositionen dann, wie man es gerne mal sagt, in der Fünferkette, beziehungsweise eben dann so ein 3-4-3 spielt, wo die Seiten weiter dicht machen und dann hinten kannst du Everton natürlich mit reinnehmen, kannst Löwen wieder reinnehmen, der dann einfach auch sehr flexibel wäre im Offensivspiel, wenn dann Möwald sich, wie er es meistens macht, dann zu den Innenverteidigern zurückfallen lässt, das Spiel aufbaut, dann Löwen an allen möglichen anderen Stellen am Platz auftauchen kann, um dann auch diese Position letztendlich zu besetzen. Insofern glaube ich, dass wir dass man gar nicht so viel verändern muss. Selbst wenn man eine Dreierkette macht, ändert es am Spielsystem nicht so viel, glaube ich. Ich habe da gestern nochmal beim Anschauen vom Spiel darauf geachtet. Die Struktur gibt's in der Offensive auf jeden Fall schon und vielleicht ist das die Möglichkeit, weil wir in der Innenverteidigung ja dann doch sehr gut besetzt sind. Mühl kommt wieder zurück, Petrak wird in Zukunft auch wieder besser spielen. Und vielleicht ergibt sich so tatsächlich eine Möglichkeit. Dann kann man Teuchert auch weiter drin lassen auf der anderen Außenposition. Also ich glaube, man sollte nicht zu viel hin und her wechseln.
Max, du hattest angesprochen, man hörte wohl auch vom einen oder anderen Transfergedanken. Welche Namen geistern dadurch den Raum?
Ich habe da tatsächlich aktuell gar nichts auf dem Schirm. Da bin ich leider blank. Ich weiß nicht, ob ihr mir da aushelfen könnt.
Ich glaube, es gibt da widersprüchliche Aussagen. Also das ist so auch teilweise auf diesen Spekulationsseiten im Internet, wo man dann eben sagt, ja gut, das könnte ein Anlass sein, nochmal was zu machen. Kölner hat wohl was angedeutet, dass man irgendwie ein Schattenteam habe oder sowas, dass man noch ein paar Ideen quasi in der Hinterhand hat und wenn da sich irgendwas anbietet, würde man was machen, aber einen Namen habe ich tatsächlich auch überhaupt nicht gehört und ich weiß auch nicht, ob das wirklich klappen kann, ob man da jetzt hier noch jemand Gutes findet. Ich meine, wenn sich irgendeiner anbietet, dann greift man da sicherlich zu, wenn alles passt, aber ansonsten glaube ich nicht, dass man da direkt auf der Suche ist.
Gut, dann warten wir das mal ab. Dann warten wir das mal ab. Ja, wenn ihr jetzt tatsächlich sagen müsstet, okay, ich bin Trainer, den bringe ich gegen Aue für Sebastian Kerk, wer wäre das, um das Thema mal noch abzuschließen?
Ja, aus meiner Sicht, wenn die Aufstellung so bleibt, würde ich wahrscheinlich den Sally aus dem Hut ziehen. Auch vielleicht, um dem ein bisschen Aufschwung zu geben, nachdem er ja schon jetzt das 2-2 vorbereitet hat, weil ich glaube immer noch, dass der trotz seiner unkonventionellen Spielweise doch für die Offensive wertvoll sein kann, wenn er einen guten Tag hat. Ich würde wahrscheinlich auch bei dem Teuchert auf Außen bleiben. Und ja, diese Fünferkette ist auch immer denkbar, aber ich schätze mal, dass es vorerst bei dem, also gerade jetzt auch gegen Aue, vorerst mal bei diesem System bleibt und würde dann wahrscheinlich Sally auf links stellen.
Das wäre wahrscheinlich die naheliegendste Möglichkeit. Die Frage ist immer, ich habe ja schon auch das Gefühl, und das ist ja auch der Florian Sänger von Club Fans United, sagt es ja auch, die erste kölnische Regel ist, dass Löwen eigentlich immer spielt, also wenn der wieder fit ist, muss er eigentlich irgendwo rein, wo dann, da bin ich dann sehr gespannt. Ich meine, klar, jetzt kann man Petrak einfach wieder ersetzen, der hat jetzt nicht Werbung für sich gemacht in dem Spiel, aber ich hoffe dann, dass Everton dann auch jetzt so langsam, jetzt hat er ja mal gespielt und dass er jetzt dann so langsam auch in die Position kommt, dass er spielen kann und dann gehe ich mal davon aus, man hat jetzt noch nicht viel von ihm gesehen, aber gehe davon aus, dass der mittelfristig auf jeden Fall Stamminnenverteidiger werden wird und dann muss ja Löwen irgendwo anders auf dem Platz auftauchen. Also insofern ist Löwen immer irgendwie eine Option für jede Position auf dem Platz.
Ja, dann sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Erstmal haben wir ja dann am kommenden Samstag schon den Eindruck, wer da für Sebastian Kerk erstmal auf den Platz geschickt wird, ob Eduard Löwen dann einfach wieder Petrak ersetzt oder ob auf einmal vielleicht am Ende Kevin Möwald auf dem Flügel spielen muss. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das Ganze beim ersten FC Nürnberg entwickelt. Wünschen natürlich Sebastian Kerk an dieser Stelle gute Besserung und möchten uns gleich dann noch über die DFB-Pokalauslosung unterhalten und natürlich auch über das bevorstehende Spiel und über den bevorstehenden Gegner Erzgebirge Aue hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017 live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.8. die Box-WM Dailies und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Wir möchten nun im abschließenden Teil von Total Beklubbt der heutigen Sendung darüber sprechen, was in der DFB-Pokalauslosung geschehen ist und natürlich auch darüber, was wir von Erzgebirge Aue erwarten, die ja jetzt am vergangenen Wochenende ihren ersten Punkt geholt haben in dieser noch jungen Saison. Aber vorher sprechen wir über die Auslosung, ja, des DFB-Pokals. Und Nürnberg wurde relativ früh gezogen. Meistens muss man ja lange bangen, aber dieses Mal ging es doch recht flott. Und der VfL Osnabrück empfängt den ersten FC Nürnberg, Max. Und Stand heute ist das rein von der Tabellenkonstellation in der dritten Liga dann doch eher ein dankbares Los.
Ja, auf jeden Fall. Also die guten Osnabrücker, die haben noch keinen Dreier geholt in dieser Saison. Stehen mit 3 Punkten auf dem momentan 16. Platz, mit 3 Unentschieden. Und ja, das einzige Saisonspiel, das bisher gewonnen wurde, war die erste Runde im DFB-Pokal gegen den HSV. Und jetzt mag man sich ja manchmal immer denken, es gibt ja immer so eine Mannschaft im DFB-Pokal, die immer so ein bisschen abräumt aus den unteren Ligen. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr nicht der VfL Osnabrück ist. Also wie gesagt, allein das Los ist, glaube ich, ein gutes. Die Chancen stehen hoch, dass wir weiterkommen, aber man darf es natürlich auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil ist ja Pokal, ne?
Ja, und es ist immer noch der Club. Also ich warte ja auch eigentlich täglich auf das böse Erwachen. Möglicherweise ist es dann im Pokal, vielleicht kann man es da noch ganz gut verkraften, wenn wir bis dahin in der Liga weiter so gut machen, wie es jetzt ist. Aber klar, ich denke, das ist eine riesige Chance, einfach auch nochmal eine Runde weiterzukommen. Gerade in der Form, in der wir gerade sind, wird sich dieser Klassenunterschied, dürfte sich schon auch wirklich rausstellen. Und dann denke ich, klar, du kannst natürlich voll auf die Schnauze fliegen, aber letztendlich schätze ich die Chance schon relativ hoch ein, dass wir da weiterkommen können und dann in der nächsten Runde entweder dann vielleicht daheim einen richtig attraktiven Gegner bekommen oder eben dann nochmal vielleicht irgend so ein Überraschungsteam. Also ich bin gespannt, ich glaube, ich bin eigentlich ganz zufrieden und bin eigentlich ganz guter Dinge, was ich relativ selten bin, wenn es um Club geht. Also insofern bin ich ganz zufrieden mit dem Los.
Ich muss dich übrigens korrigieren, Max. Sie haben bereits 2 Saisonspiele gewonnen. Im Landespokal Niedersachsen haben Sie den BSV SW Reden mit 3-1 geschlagen. Also im Pokal läuft's für Osnabrück. Ja, insgesamt denke ich auch, es ist ein absolut machbares Los. Ist natürlich ein bisschen schwer zu orakeln. Ich erinnere mich an vorletzte Saison war es, als wir gegen Hertha gespielt haben. Und zum Zeitpunkt, als wir da Hertha zugelost bekommen haben, dachte ich auch, eigentlich gar nicht so ein schlechtes Los ist ein Erstligist. Einen guten Tag erwischt, kann es vielleicht sogar ein bisschen stänkern. Und dann kam Hertha da an, dann mittlerweile auch in vollem Lauf und hat uns da eines Besseren belehrt. Also es ist natürlich immer ein bisschen schwierig vorherzusagen, wie das Ganze dann in 2 Monaten aussieht. Am 25. und am 26. Nee, am 24. und am 25. so müsste es, glaube ich, sein. 10. werden die Partien dann gespielt. Bis dahin ist noch einiges, was geschehen wird, was in der Zukunft liegt. Und wir sind gespannt, was dann da alles bis dahin noch passiert. An dieser Stelle übrigens noch der Hinweis. Es spielt ja Fürth gegen Ingolstadt, also der Letzte gegen den Vorletzten und im DFB-Pokal und auch an diesem Freitag. Und es gibt da so einen kleinen Fürther Glücksbringer aus Nürnberger Sicht, nämlich kdanny41 auf Twitter. Und dieser gute Junge, der schafft es tatsächlich, dass Fürth jedes Auswärtsspiel verliert, zu dem er fährt. Und deswegen haben alle Clubfans auf Twitter jetzt gesagt, organisiert dem Kerl eine Dauerkarte auswärts. Also wenn ihr den Fürther Negativlauf auswärts unterstützen wollt, wendet euch an ihn. Ansonsten DFB-Pokal natürlich mit interessanten Losen. Und ihr hattet es angesprochen, vielleicht gibt es dann anschließend das Heimlos mit einem attraktiven Gegner. Er kann dann entweder nur Leipzig oder nur Bayern heißen, denn die spielen ja unter anderem gegeneinander. Wolfsburg-Hannover sicherlich auch sehr, sehr interessante Paarung. Also der DFB-Pokal 2017, 2018, der feuert in der zweiten Runde schon mal richtig los. Und wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Aber für den ersten FC Nürnberg, da geht's erstmal an anderer Stelle weiter, nämlich in Aue. Und da wird immer noch so ein bisschen am Stadion rumgedoktert. Deswegen ist das die Partie, in der der Club am wenigsten Unterstützung seiner mitreisenden Fans erwarten darf oder vielleicht nicht am wenigsten Unterstützung, aber wo er einfach die wenigsten Fans mitbringen kann, weil es quasi keinen Gästeblock gibt. Und Aue ist sehr, sehr schleppend in die Saison gekommen. Christian, Trainerentlassung nach, 50 Tagen oder sowas in die Drehe, nachdem sie im DFB-Pokal rausgeflogen sind. Jetzt haben sie immerhin den Achtungserfolg in Braunschweig geholt, haben dort einen Punkt geholt, haben sogar geführt. Ja, was ist Aue für ein Gegner? Was müssen wir da befürchten, erwarten, wenn der erste FC Nürnberg dort im Erzgebirge aufläuft?
Ja, man hat jetzt, wenn man so die Zusammenfassung ein bisschen hört, hat man das Gefühl, dass das endlich dieses Aue ist, mit dem man immer rechnet, weil das ist ja, klingt ja so ähnlich wie, bis gestern Tabellenführer Sandhausen. Das klingt immer so wie so ein Team, das eigentlich so einen kurzen Ausflug in diese zweite Liga macht und eigentlich mehr so ein Punktelieferant ist, was sie ja in den letzten Jahren irgendwie bewiesen haben, dass es dann doch nicht so wirklich Sinn gibt. Im Club hat es immer gar nicht so schlecht ausgesehen. Es ist einfach, ich habe es jetzt nicht wirklich verfolgt, was die für einen Aderlass auch hatten zu Beginn der Saison bei den Spielern. Wir haben natürlich den Trainer dann an Schalke verloren, der wie die aufgetreten sind, da im Rückspiel in Nürnberg, war großartig. Der hat da ziemlich viel draus gemacht. Woran das jetzt wieder liegt, dass das jetzt überhaupt nicht mehr klappt gerade, ist so eine Frage. Jetzt haben sie wieder einen jungen Interimstrainer. Keine Ahnung, Riesenfragezeichen vor dem Spiel. Immer auch mit dieser Sorge, dass der Club am Ende auch immer mal gerne der ist, der den Gegnern wieder auf die Sprünge hilft. Und dann auch mal wieder so ein ganz schlechtes Spiel drin hat. Aber eigentlich, wenn das Aue ist und das Aue mit einem niedrigen Etat ist und die schlecht drauf sind und wir eigentlich gut drauf sind, dann hoffe ich einfach, dass wir unser Spiel einfach konsequent durchziehen, Tore machen und dass das 3 Punkte werden. Also das ist so, die Ansprüche steigen eben auch nach dem, was man so gerade sieht. Das ist eigentlich so meine Hoffnung.
Ja, ich kann dem beipflichten und ich muss auch sagen, dass wir, glaube ich, so viele bessere Gegner nach der Kerk-Verletzung gar nicht kriegen können in der zweiten Liga. Also es hätte ja auch ein nächstes Spiel zum Beispiel gegen Düsseldorf oder Darmstadt gehen können und ich denke jetzt gerade, um mal vielleicht auch was zu probieren, ist das vielleicht auch gar nicht der schlechteste Gegner. Und wie gesagt, wenn man dann die Tabelle immer tippt vor Beginn der Saison, dann ist halt Aue auch schon immer unten mit dabei und man wartet eigentlich auch immer nur drauf. Ich meine, die letzten Jahre haben sie es ja auch echt immer ganz gut noch geschafft, sich dann am Ende die Schlinge vom Hals zu ziehen und eben nicht unten reinzurutschen. Aber ich bin gespannt. Und ich rechne aber damit, dass es auf jeden Fall eine machbare Aufgabe wird, nächstes Wochenende.
Ja, Erzgebirge Aue, natürlich 2 wichtige Spieler verloren an Eintracht Braunschweig, Louis Samson und Steve Breitkreuz, die waren ja absolut gesetzt in der letzten Saison. Ja, vielleicht dann auch Verluste, die sie nicht so auffangen konnten, wie sie das gerne gehabt hätten, defensives Mittelfeld, Innenverteidigung. Wenn man sich an Aue erinnert, erinnert man sich eigentlich immer vor allen Dingen an an enge Spiele. Also der Club hat da ja jetzt auch nie überragend hoch gewonnen. Und Max hat es gerade so ein bisschen angesprochen. Es ist vielleicht ausnahmsweise mal andersrum, nämlich der Aufbaugegner für den Club. Denn ich erinnere mich an so manches Spiel zwischen Aue und Nürnberg oder Nürnberg und Aue, gerade in der Saison 14-15. Da kam ja Aue sehr, sehr früh, ich glaube sogar am allerersten Spieltag nach Nürnberg und da hat es noch so gar nicht gewuppt und dann hat man am Ende trotzdem so ganz dreckig 1-0 gewonnen. Oder auch letzte Saison, als man in Aue dann 2-1 gewinnt und bis heute nicht so richtig weiß, wie man das eigentlich geschafft hat. Also Aue bislang eigentlich immer gnädig, auch zu schwachen Nürnbergern. 5 Siege, 1 Unentschieden stehen da in der Liga zu Buche. Das Unentschieden datiert von 2003, dazu mal im Pokal gewonnen in Aue. Also es war eigentlich immer ganz gut und deswegen ist man irgendwie so ein bisschen positiver Dinge, dass die ganze Geschichte gut ausgeht. Wenn ihr was tippen müsstet, wie würdet ihr sagen, geht das Spiel aus?
Von mir gibt's ein... Ich mache keine 2-1-Tipps, deswegen gibt's ein 3-1, also 1-3.
Ich mache den 2-1-Tipp, ich mache 1-2. Ich lasse mich davon nicht beeinflussen.
Das ist ja auch nur das Ziel, dass der Felix den nicht machen kann, diesen Tipp.
Ja, weil ich immer 2-1 tippen möchte. Nein, Spaß beiseite. Ich denke, Nürnberg wird das relativ gekonnt runterspielen. Und dieses Mal wirklich, Max, dieses Mal, da macht Ishak sein Tor. Ich bin mir sicher, 2-0 geht es für Nürnberg aus. Insofern kann man da schon wieder dann so ein bisschen Richtung Tabellenspitze vielleicht schielen, denn Union spielt ja gegen Bielefeld, also ist der Sprung womöglich nach oben wieder drin. Arminia Bielefeld, aktuell Tabellenführer mit 9 Punkten. Es liest sich sehr, sehr unwirklich, genauso wie Sandhausen auf Platz 2 und Düsseldorf auf Platz 3. Aber insgesamt, die zweite Liga in einer komischen Konstellation. Wir haben noch ein paar Minuten übrig, passiert sonst nie, sonst sind wir immer zu lange unterwegs, aber dadurch, dass ich so wenig mitbekommen habe, können wir tatsächlich ganz kurz mal über das Trikot reden, Max. Endlich ist es soweit. Also, das Heimtrikot, dein Statement.
Also ich habe mir jetzt ja viel Gedanken gemacht, weil du hast ja schon gesagt, du findest nicht so toll. Ich muss generell sagen, ich finde den Trikotsatz dieses Jahr echt gut und ich muss auch immer sagen, gerade wenn ich jetzt, wo ich jetzt das Heimspiel gesehen habe gegen Union, wir haben auch einfach ein verdammtes Glück mit dem Ausrüster und mit unseren Farben. Also weil Umbro jetzt ja auch schon letztes Jahr irgendwie keine riesigen Experimente wagt und die Farben halt auch einfach zusammen toll aussehen. Ja, und ich bin froh, dass wir irgendwie keine Experimente bekommen und irgendwelche Augenkrebstrikots bekommen. Also dieses Trikot, dieses Gelb-Rote von Union, sei furchtbar. Also Und ja, ich meine, ich sehe es auch nicht so positiv wie alle anderen. Ich finde, ich war jetzt auch kein Fan dieser grauen Ärmel und so, aber ich finde doch, alles in allem ist der ganze Trikotsatz und auch die Teamkollektion ansonsten dieses Jahr echt gelungen. Also ich finde es toll, weil Umbro eben dann doch das irgendwie immer schlicht und cool macht und ja, eben keine Experimente wagt, was auch die Hauptregel einfach sein sollte bei Fußballtrikots.
Ja, jetzt ganz wenig darauf vorbereitet. Ich habe es mir nicht so genau angeguckt. Ist mir eigentlich relativ egal, aber es ist, ich glaube, ich kann das schon, man kann schon sagen, es ist einigermaßen schlicht. Das Design ist relativ einfach für jetzt den Laien. Und das ist durchaus okay. Ich glaube auch, das Auswärtstrikot, das ich jetzt so ein paar Mal, oder dieses Ausweichtrikot, das Schwarze, das jetzt so über Twitter einfach ein bisschen durch die Timeline durchgerutscht ist, ist, glaube ich, auch sehr gut gelungen. Ja, mein Thema ist halt bei Kleidung immer auch ein bisschen kritischer, weil ich finde es immer noch furchtbar, dass die Produktionsbedingungen in der Textilindustrie so im Sport noch überhaupt nicht angekommen sind, im Rest der Gesellschaft ja auch kaum. Deswegen werde ich mich nicht zu einem Lob für Umbro durchringen, weil ich habe da ganz andere Ansprüche und das finde ich sehr schade, dass da noch überhaupt nichts angekommen ist. Deswegen bin ich einfach sehr dankbar, dann kann ich jetzt hier einfach mal kurz platzieren.
Hätten wir das auch noch abgehakt. Also ich habe mich irgendwie mittlerweile, Max, ich habe mich irgendwie damit arrangiert, dass diese Ärmel komisch grau sind. Ich finde es irgendwie nach wie vor befremdlich, dass das Ausweichtrikot eine rote Hose hat oder das Ausweichkit eine rote Hose hat. Das finde ich irgendwie ein bisschen befremdlich. Ich finde das Ausweichtrikot aber ganz schön.
Also, das finde ich wiederum cool.
Tja, also es ist, glaube ich, einfach Gewohnheitssache. Vielleicht muss man sich da einfach erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Ausweichtrikot gefällt mir gut. Liegt vielleicht daran, dass Ishak im Jersey steckt, wenn man auf die Fanseite geht oder Fanshop-Seite geht. Aber Spaß beiseite. Hätten wir jetzt auf jeden Fall endlich mal das Trikot-Thema abgehakt. Vielleicht macht Umbro ja dann nächstes Jahr wieder mal was mit Schwarz und nicht mit komisch Anthrazitfarben, denn das ist nicht unbedingt die Farbe des 1. FC Nürnberg. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Christian, ich bedanke mich bei Max. Das war die von mir oder von meiner Seite aus unwissende Ausgabe total bekloppt, weil ich bei der Blindenfußball-EM in Berlin verweile. Wollt ihr wissen, was da eigentlich vonstatten geht und warum ich dem 1. FC Nürnberg nicht mehr Aufmerksamkeit schenken kann, dann schaltet einfach mal meinsportradio.de ein. Da hört ihr sowohl den deutschen als auch englischen Stream aller Spiele. Jeden Tag gibt's da jede Menge Blindenfußball zu hören. Also einschalten, reinhören. Toller Sport, tolles Event. Und ansonsten sind wir nächste Woche wieder für euch da. Dann wissen wir Bescheid, wer Sebastian Kerk ersetzen wird im der Startaufstellung des 1. FC Nürnberg, ob Eduard Löwen wieder zurückrotiert, ob André Petrak vielleicht eine bessere Partie abrufen kann, als er das gegen Union Berlin tat. All das dann nächste Woche bei Total Beklubbt hier auf meinsportradio.de. Das war's für diese Woche.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.